Süß, zart, sanft. Wir reden heute über ein Buch, das Frauen in ganz besonderen Rollen betrachten will. Die Leserinnen, der Podcast über feministische Bücher mit Barbara Christina und Christina Barbara.
Okay, darf ich dich jetzt begrüßen?
Du darfst mich jetzt begrüßen, Barbara. Hallo, Barbara.
Hallo, liebe Christina. Wie schön, dich zu hören und zu sehen.
Ich freue mich auch sehr. Ich habe wieder die Shownotes für unsere letzte Folge bearbeitet und habe wie immer Nachträge. Oh, es gibt, glaube ich, eine Luise-Schröder-Straße in Hamburg.
Das ziehen wir einfach durch. Das Element ziehen wir einfach durch. Schröder bekommt jetzt ihr Podest, was sie verdient.
Ja. Jede Woche eine Luise-Schröder-Straße. Ich weiß nur nicht, wie lange wir das machen können, Barbara, weil ich habe so ein Gefühl, dass es nicht so viele Luise-Schröder-Straßen und Wege und Gassen und Plätze gibt in Deutschland. Aber es ist nur so ein Gefühl.
Aber Vorschlag an unsere HörerInnen. Mach doch einfach so ein Schild und häng das ans Schild, an die Straßenschilder ran. Mach doch einfach ein paar Luise-Schröder-Straßen und schickt uns ein Foto. Wir würden uns total freuen und sie auch sofort auf Instagram teilen.
Ich fände es fantastisch. Und ich habe noch einen Aufreger der Woche.
Ich auch. Aber bitteschön. Du zuerst.
Der Aufreger der Woche.
Ich habe, weil ich ein fleißiges Bienchen bin, in den letzten Shownotes den Wikipedia-Eintrag von Mileva Maric noch verlinkt. Und da steht Folgendes. Ich möchte vorlesen, ja? Der geistige Anteil, den Einsteins erste Frau insbesondere in der Zeit direkt nach der Jahrhundertwende auf seine Arbeit hat, ist nach wie vor Gegenstand von Diskussionen. Maric hinterließ keine eigenen wissenschaftlichen Arbeiten, die ihr namentlich zugeordnet werden können. Mittlerweile gesteht ihr jedoch selbst die Einstein-Stiftung zu, dass die mathematisch hochbegabte Mileva Maric an der Forschung beteiligt war, für die Albert Einstein mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde. Ihr Mann wird mit den Worten, Zitat, ich brauche meine Frau, Zitat, zitiert, nochmal Zitat, sie löst alle mathematischen Probleme für mich, Zitat Ende. Ich möchte das so stehen lassen.
Sie hat das alles für ihn ausgerechnet?
Ja.
Ja, nee, aber das also war ja halt auch die Frau. Also ich meine, sie hat ihm Apfelkuchen gebacken und seine Formeln gelöst. Ich meine, das ist ja quasi dasselbe. Also die unsichtbare weibliche Arbeit stellt auch Dinge zur Verfügung.
Und dann hat sie noch zwei Kinder bekommen, eines davon psychisch krank. Und dann hat er sie verlassen und sie hat einfach sich ins Nichts verdünnisiert. Schön, oder?
Ah ja, das aber ganz sympathisch. Da kann ich mich ganz kurz draufsetzen. Ich mach's kurz, versprochen. Das Thema der Muse, der weiblichen Muse, die Männer inspiriert, zieht sich ja leider sehr hartnäckig durch unsere Weltgeschichte, auch im Fall von Einstein, aber wird jetzt gebrochen von einer unserer Lieblingspersonen auf den sozialen Medien, Jamila Jamal. So ein Zufall, oder? Ihr Freund ist nämlich James Blake, Musiker. Und die hatten letztens so ein großes Ding, großen Aufreger, also im Internet, großer Aufreger im Internet. Er wurde nämlich gefragt, und hat sie dich dann inspiriert? War sie deine Muse, deine Freundin? Und dann hat er dazu gesagt, not just inspired it, she actually worked on it. I even said it in the interview, but people focus on inspired because the idea of the muse is so romantic and pervasive. Also sie hat es nicht nur inspiriert, sie hat dran gearbeitet. Der musikalische Apfelkuchen entstand nicht einfach aus Luft und war plötzlich da. Nein, Arbeit steckte dahinter. Unsichtbare Arbeit. Also in diesem Fall sichtbar gemachte Arbeit.
Oder wie würde unsere Lieblingsautorin Alexandra Zykonow dazu sagen, Sprache schafft Realität.
Also er war auf jeden Fall ein guter Ally und hat da jetzt mal das Scheinwerferlicht auf sie gerichtet.
Wenn ihr sie noch nicht kennt, ihr müsst unbedingt ihr folgen. Sie ist nicht nur wunderschön, haha, nein, sie ist mega schlau und sie ist so cool und sie ist so selbstironisch und so lässig. Es ist echt kaum auszuhalten. Ich habe einen Major Girl Crush. Und sie hat diesen süßen Hund. Apropos süß, das ist doch wieder eine Überleitung. Wir sprechen heute über das Buch Süß von Ann-Christine Tlusti.
Ich bin total gespannt, weil du hast mir schon so viel davon erzählt. Jedes Mal, wenn wir sprechen, sagst du, und dann kommt dieses Buch.
Ja, ich habe auch im letzten Podcast, glaube ich, schon angefangen zu schwärmen. Es ist ein Essay, das heißt, es ist ein relativ kleines Büchlein. Der Untertitel ist Eine feministische Kritik.
Ah, aber ich sehe schon, es stecken ganz viele Fähnchen drin.
Holla die Waldfee. Der Text an sich, also jetzt die Anmerkungen weggerechnet und das Gedöns drumherum, sind etwa 166 Seiten und ich habe 20 Eselsohren und ein Doppeleselsohr. Also es bedeutet, auf der einen und auf der anderen Seite wollte ich mir was markieren, weil ich lese ja nachts und da habe ich keinen Textmarker. Da muss ich schon mal knicken. Ich hasse eigentlich Eselsohren, ich sage das ehrlich, aber es ist doch ganz praktisch, wenn man nicht so gerade einen Stift zur Hand hat.
Also ich mache Eselsohren und einen Stift. Also ich mache das Eselsohr und dann markiere ich mir die Stelle.
Ja, das mache ich jetzt auch.
Du kannst nachts Bücher lesen? Wie machst du das? Hast du irgendwie so eine Stirnlampe?
Nein, ich habe das Baby so trainiert, dass es mit Licht einschläft.
Nein.
Ja, genial.
Du bist ein Genie.
Ich habe das Buch entdeckt, glaube ich, tatsächlich auf Instagram. Mhm. Und ich bedanke mich an dieser Stelle an den Hansa Verlag, in dem das Buch erschienen ist, für ein Rezensionsexemplar. Du weißt, ich liebe die Amazon-Bestseller-Rangliste, auch wenn ich meine Bücher dort natürlich nicht kaufe.
Nein, sondern im Buchladen deines Vertrauens um die Ecke. Aber
genau.
Jetzt, Trommelwirbel.
Ja, aber um so ein bisschen eine Einschätzung zu haben, worüber wir sprechen. Es ist Nummer 70 in Fachbücher Gender Studies, Nummer 249 in Politikwissenschaft und Nummer 596 in Gesellschaft. Das liegt sicherlich auch daran, dass es im September 2021 erschienen ist und noch ziemlich neu.
Und also schieß los. Was war dein Wow-Moment? Wo konntest du mit dem Buch bonden? Was entsprach da deiner Lebensrealität?
Ich fange vielleicht mal damit an, worum es geht. Es ist ja
so,
nur ein
hier,
Essay.
Du widersetzt dich einfach meinen Fragen.
Natürlich, weil dann kann ich auch sagen, was der Wow-Moment ist, weil der ist ja eng verflochten damit, was passiert in dem Buch. Es ist ein Essay und es ist, ich würde sagen, im weitesten Sinne eine philosophische Betrachtung des Feminismus. Mhm. Und ich finde es mega schlau geschrieben. Sie zitiert wahnsinnig viele Menschen, von denen ich noch nie gehört habe in meinem Leben.
Oh,
unter anderem
auf unserer Liste.
Ja, und es sind Feministinnen und Philosophinnen, die nicht Richard David Brecht sind. Es gibt Philosophen, die nicht Richard David Brecht sind. Deutschland, hör auf mich. Es gibt noch andere PhilosophInnen. Ja?
Kann man die auch einladen? Kann Markus Lanz die auch einladen?
Nein. Das tut mir leid, aber der Sessel ist schon angepasst. Und außerdem ist er jetzt auch schon trainiert auf Richard David und die können auch nur noch miteinander sprechen. Die anderen Gäste sind jetzt auch nur noch Deko.
Hey, gut.
Also, das Buch ist deshalb spannend, weil sie sich der Frau, also der Frau im Allgemeinen, in drei Rollen nähert. Und über diese drei Rollen findet sie zu verschiedenen wahnsinnig schlauen Gedankenketten, die ich wirklich wahnsinnig erhellend und spannend fand. Und zwar sieht sie drei Frauengestalten sozusagen, an denen sie sich abarbeitet. Die sanfte Frau, die süße Frau und die zarte Frau. Die sanfte Frau, das ist die arbeitsame. Da geht es also um die unsichtbare Arbeit, die wir leisten. Care-Arbeit, emotionale Arbeit, Sorgearbeit, die wir lächelnd und einfach so nebenbei erledigen. Bei süß geht's um die, nicht im Sinne von niedlich, sondern im Sinne von Candy, also um die sexuelle Frau. Sind wir wirklich sexuell befreit oder sind wir nicht?
Liegt das Patriarchat mit im Bett?
Das Patriarchat liegt mit im Bett, auch wenn wir Gelegenheitssex mit non-binären, coolen Menschen haben.
Liegt immer
Spoiler.
Und drauf.
Spoiler. Und Nummer drei, die zarte Frau. Das war auch sehr interessant, weil das auch ein Aha-Effekt für mich war. Und zwar ist die zarte Frau die femme fragile, über die sie schreibt. Da würde ich nachher auch noch was vorlesen zu. Also eine Frau, die der Mann gerne als, Achtung, ich zitiere, kindlich, schutzbedürftig, blässlich, alles eben sehr darauf getrimmt, dass in der Krisenhaftigkeit um 1900 der Mann seine Überlegenheit behaupten kann, schreibt sie.
Ah, und an der arbeiten wir uns persönlich ja auch alle extrem ab.
Genau.
Also ich entspreche dem nicht. Und ich weiß. Aber genau, die nimmt auch einfach nicht so viel Platz weg. Und man kann sie einfach hochheben und woanders hinstellen. Ganz einfach.
Ja.
Weil die hat keine Gehirn, sie kann sich gar nicht wehren.
Ja, aber ich glaube auch, wenn wir nochmal so zurückdenken an das Florence Given Buch, meine innere 24-Jährige hat versucht, eine femme fragile zu sein, in a way. Also da war schon die perfekte Mischung aus süß und sexy, wie in diesem einen Film. Die perfekte Frau ist die perfekte Mischung aus süß und sexy. Das war so, ja, klar, das klingt doch total cool.
Aber mein Knochenbau kommt da einfach nicht hin.
Ja. Nein. Come on, Barbara, wir kennen uns so lange. Du warst ein Rehlein, als wir uns kennengelernt haben. Und du hast Männer angezogen, die dich gerne beschützen wollten und die nicht gesehen haben, was du für eine Powerfrau bist.
Ja, das waren andere Zeiten.
Ich möchte hier keine Namen nennen.
Vor meinen ganzen Therapien.
Aber ich möchte keine Namen nennen, aber ich weiß jemanden, der oft in unserer WG rumhing und der dich immer beschützen wollte, der auch dir so Farbproben mitgebracht hat fürs Wohnzimmer und so. Na egal. Anyhow, aber wo du das so sagst, es gibt nämlich etwas, womit sie gleichzeitig genauso mit abrechnet. Und das nennt sie in dem Buch Potenzfeminismus. Im Stichwort, wir arbeiten uns daran ab. Weil sie sagt, ja, und der Potenzfeminismus, der sagt dir wiederum, liebe Frau, du musst einfach dich empowern. Der ruft allen Frauen zu, du musst dich empowern. Oder hat nicht Kim Kardashian gesagt, you just have to get your ass up?
Ja, sehr lustig. Und dann bezahlt sie nämlich ihre Assistentinnen nicht. Ist dann leider rausgekommen.
Tja.
Also kommt es immer darauf an, welcher Arsch abgearbeitet wird.
Ja.
Pun intended.
Aber das ist eben das Interessante an dem Buch, dass sie wirklich genau auch das mit zerlegt. Und das fand ich wahnsinnig spannend.
Und da gibt es einiges zu zerlegen.
Ja. Ich möchte gerne mit einem Zitat aus der Einleitung anfangen. Die Figuren der sanften, der süßen und der zarten Frau reagieren auf drei der wichtigsten Themenkomplexe, die feministische Kämpfe schon seit weit über einem Jahrhundert bestimmen. Den Kampf um Anerkennung von Sorgearbeit, den Kampf um sexuelle Selbstbestimmung und den Kampf um weibliche Mündigkeit und Souveränität. Und sie zitiert die Philosophin Eva von Redeker, die hier von dem Begriff des Phantombesitzes schreibt. Und zwar ausgeführt, der Glaube, sich über die Arbeit, die Körper und den Verstand von Frauen hinwegsetzen zu können, betrifft schließlich nicht allein frustrierte Incels und Männerrechtler, er betrifft potenziell uns alle. Also, wir sind nicht so frei, Sophie vorneweg, wie wir uns das vorstellen.
Frustrierte Incels, kannst du das vielleicht nochmal kurz?
Ich habe keine Ahnung, was ein Incel ist. Das müsste ich nochmal nachrecherchieren.
Okay,
danke, Barbara.
Aber das kann ich dir kurz sagen. Also,
ach gut, du weißt was. Ist das hier Pro-Seminar Gender Studies? Dankeschön. Ja, danke.
Nein, ich dachte bloß, ich kann das jetzt als Serviceleistung mal kurz anbringen.
Ich finde das sehr gut, dass wir uns so hervorragend ergänzen.
Ja, danke schön. Also, ist jetzt aber auch gefährliches Halbwissen. Vielleicht solltest du das doch nochmal recherchieren, aber meiner Meinung nach betrifft das die Männer, die keinen Sex haben, mit der Begründung, diese feministischen Frauen, die wollen einfach nicht. Und deswegen bin ich alleinstehend und leide, weil sie halten sich nicht bereit für mich. Das Versprechen des Patriarchats erfüllt sich quasi nicht für mich.
Sind es auch diese Typen, die dann rumlaufen und Frauen und Männer erschießen mit dem Argument, das sind die Frauen, die mit mir nicht ins Bett wollten und das sind die Männer, mit denen die sich aber wie Schlampen hingeben?
Ja, also ich glaube, die erschießen keine Männer. Ich glaube, das ist vor allen Dingen Frauenhass. Ich glaube, das schwappt aber auch hier durchs Internet.
Ja, nee, also zur Männerversteherfolge kommen wir ja noch. Also, was ich an dem Buch sehr schätze, es ist eine fantastische Mischung aus wirklich Hands-on-Beispielen aus ihrem Leben. Die Autorin selbst, Achtung, meine Notizen knistern, Die Autorin ist geboren 1994, also ein bisschen jünger als wir durchaus. Aber ich finde es super spannend, weil meine Lebensrealität spiegelt es gerade nicht wider. Ich habe nicht so viel datende Freundinnen. Und sie erzählt gerade in dem Kapitel von der süßen Frau, wie kompliziert selbstbestimmte Sexualität ist gerade. Also gerade, wenn du auf dem Markt sozusagen
noch bist. Natürlich, aber das überschneidet sich ja auch ein bisschen mit dem Florence Given Buch, wie du ja schon am Anfang meintest. Und das ist quasi für unsere innere 24-Jährige, beziehungsweise für Frauen in diesem Alter. Oder aber Frauen, die schon wieder auf dem Markt sind. Aber Markt ist auch so ein grauenhaftes Wort, als wenn wir irgendwie eine Ware werden.
Ja, oder auch einfach, um zu verstehen, wie unsere Gesellschaft tickt, auch im Hinblick für unsere Kinder, ja. Also ich meine, die kommen jetzt in das Alter, wo die Spielregeln ganz anders sind als damals bei uns, ja. Ich glaube schon, dass die anders Sex haben und andere Voraussetzungen sozusagen.
Also es wäre ihnen zu wünschen, bitte habt anderen Sex als wir damals.
Ja. Doch. Also, sie ist studierte Kulturwissenschaftlerin und Politologin und seit 2017 ist sie bei Zeit Online. Im September erschien das Buch Süß, eine feministische Kritik im Hansa Verlag. Genau. Eine tolle Frau, wie ich finde. Wenn wir jetzt also mal das Kapitel sanft anschauen, ja, dann schreibt sie wirklich so auch über die Freundinnen, die dann einfach erzählen, wie das ist mit ihren Partnern, dass sie ja eigentlich total empowered und woke sind. Und dann schreibt sie zum Beispiel, Freundin 1 wäscht heimlich die Daunendecken ihres Freundes, wenn er im Urlaub ist. Freundin 2 beklagt, ihr Freund wolle ihr zwar helfen, indem er auch einmal einkaufen geht, frage dann jedoch jedes Mal, was er denn jetzt kaufen solle.
Kurze Zwischenfrage. Und das, die sind noch ohne Kinder, ne?
Wir sprechen hier von dem ganz coolen Japandi-Style, minimalized, woken, 20-somethings.
Aber die wohnen schon zusammen und das dann kommen die ersten Brüche.
Ja, wahrscheinlich.
Oh Gott. Wenn es da schon anfängt. Okay, Beispiel 3.
Freundin 3 erzählt, der finale Streit mit ihrem Ex-Freund habe damit begonnen, dass sie ihn bat, hin und wieder auch mal das Geschirr zu waschen. Freundin 4 triumphierte, als ihr Freund und sie sich in der Elternzeit abwechselnden und er plötzlich verstand, warum sie die Monate zuvor vollkommen am Ende gewesen war. Freundin 5 beschwert sich, dass ihr Freund sich nicht mehr den Wecker stellt, wenn sie bei ihm ist. Schließlich liege sein persönlicher Weckdienst ja direkt neben ihm. Oh, so süß, oder? Freundin 6 hat den Eindruck, dass sämtliche gemeinsame Planung an ihr hängen bleibt, weswegen sie lieber mit Freundinnen in Urlaub fährt. Freundin 7 wünscht sich, dass ihr Freund seine Freundschaften ein bisschen inniger führen würde und sie nicht immer seinen emotionalen Ballast alleine mitschultern müsste.
Bist du fertig? Darf ich was dazu sagen? Mhm. Darf ich kurz tief durchatmen?
Ja, schnaufe mal feste durch.
So, das bedient ja jetzt diverse Themen, die wir auch in den 7 vorhergehenden Folgen behandelt haben. 8. Mhm. 8 sind es mittlerweile, ne? Mhm. Oder vielleicht sogar 9 mit unserem Vorgespräch. Also all das ist ja, und da geht es ja auch um Kinder so ein bisschen, also Anfangskinder. Da geht es ja quasi um unsichtbare Care-Arbeit, um unsichtbare Sorgearbeit und um unsichtbare emotionale Arbeit. Also wenn sie sich nicht kümmert, ist er quasi aufgeschmissen. Da kann er weder in den Urlaub fahren, noch in sauberen Dingen schlafen, noch ist irgendwas im Haushalt gemacht und zu spät zur Arbeit kommt er auch. Mhm. Okay, gut. Und da kann man, wenn man Florence Given ist, fragen, warum tust du dir denn das an? Kümmer dich doch einfach um dich selbst und mach Schluss. Ja. Gibt's da auch so einen Rat von ihr?
Ja. Ah. Das ist super. Und jetzt kommen wir nämlich nicht zu Empower dich, sondern zu einem ganz anderen Aha. Mhm. Und zwar... Sie schreibt es genau so, wie du sagst. Es ist das, worüber wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben. Die sanfte Frau, Zitat. Das Leid, die Sorgen, die Erschöpfung dieser Welt sind ihr Metier. Selbstlos nimmt sie sich all jener an, die dringend eine sanfte Schulter brauchen. Und meistert selbstverständlich mit mildem Lächeln die unzähligen Herausforderungen des Alltags, für die Frauen angeblich nun mal prädestiniert sind. So, und jetzt würden natürlich Potenzfeministinnen sagen, ja, da muss man halt sich trennen, ja. Aber sie schreibt da eben drei Ecken schlauer, wie ich finde. Also es sind einfach sehr viel mehr Dinge mitbedacht. Und zwar zitiert sie hier die Philosophinnen, oh Gott, schwierige Namen, Cynthia Arruza, Titi Bhattacharya und Nancy Fraser, die in ihrem wirkmächtigen Plädoyer Feminismus für die 99% schreiben, muss ein Begriff der gesellschaftlichen Reziprozität aufweisen, in dem all die Herrschaftsachsen verstanden und zueinander in Beziehung gesetzt werden. Denn ob Altenpflegerin aus vierter Gelsenkirchener Generation oder migrantische, illegal beschäftigte Reinigungskraft, die Entlohnung sanfter Frauen steht in einem eklatanten Missverhältnis zu ihrer gesellschaftlichen Bedeutung. Offensichtlich gilt in unserer Gesellschaft die Regel, dass eine Arbeit umso schlechter bezahlt ist, je offensichtlicher sie anderen Menschen nützt, kommentierte das der US-amerikanische Anthropologe David Graeber in seinem Essay Bullshit Jobs.
So. Kurze Pause und Applaus an dieser Stelle.
Ja, weil das geht ihm nämlich nicht um Abgrenzung und get your shit together, dann musst du dir halt eine Putzfrau nehmen, ja? Und was ist mit der Putzfrau?
Ja, ja, also das ich ist mein, ja nur Outsourcing von weiterer schlecht bezahlter Care-Arbeit.
Genau, also du gibst die Care-Arbeit.
Schlechter gestellte Personen.
Mhm. Also aus einer, das, ich würde wirklich wahnsinnig gerne noch dieses Buch lesen mit dem White Feminism, wie heißt das? Die Abschaffung, nee, nicht Abschaffung, aber es ist auf ein englischer Titel. White Feminism. Ich schreibe es in die Shownotes.
Ja.
Aber genau darum geht's, dass wir aus einer weißen, privilegierten Stellung heraus sagen, ja, dann muss ich halt als Studierte bla 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 halt wieder arbeiten, mein eigenes Geld verdienen, da darf ich mich halt finanziell nicht abhängig machen, da muss ich meine eigene Altersvorsorge machen oder wie sagt diese Miss Moneypenny, also jeder, der noch normal arbeiten geht, ist ja eh dumm, ja, mach halt ein Online-Business, da verdienst du praktisch im Schlafgeld, musst du halt deinen Arsch hochkriegen, ja. Musst halt schlau sein. Nee, darum geht's nicht. Es geht darum, dass es eben nicht ein privates Problem ist, sondern ein gesellschaftliches Problem. Und da wären wir wieder beim Privaten ist politisch und das Politische ist privat.
So. Und wir wären auch, stopp, kurzer Einwurf, auch wieder bei der unbezahlten, unsichtbaren Care-Arbeit. Wieso, verdammt nochmal, ist diese beschissene Arbeit unbezahlt? Ja. Und warum wird uns eingeredet, das ist gar keine Arbeit, das ist Liebe? Für euch ist es Liebe, für uns ist es unbezahlte Arbeit. Kurzes Zitat. Jetzt du.
Sie schreibt nämlich auch, ich weiß zugleich, dass es Menschen gibt, die sich absolut nicht abgrenzen können. Und auch sie sind überwiegend Frauen. Streiks in Care-Berufen beispielsweise werden dadurch erschwert, dass die Betroffenen um ihre Verantwortung wissen. Da wären wir wieder beim Kita-Streik.
Ja, am Frauentag. Ja.
Also, sie schreibt, und jetzt kommt der absolute Wow-Effekt. Moment. Barbara, du sitzt.
Okay, ich sitze.
Sehr gut. Wie sähe eine Gesellschaft aus, die Sorgearbeit nicht auf einen Teil der Bevölkerung abwälzen würde, sondern Sanftheit zu ihrem Kern- und Kraftzentrum erklärte? Hier eine Utopie, die natürlich bei weitem nicht allein meine Utopie, sondern die vieler Feministinnen ist, die sich aus vielen Blickwinkeln heraus mit dem Thema Fürsorge befasst haben. Eine sanfte Gesellschaft baut auf einer sozialen Infrastruktur auf, die eine unkomplizierte, nicht profitgesteuerte Betreuung von Kindern, Kranken und Pflegebedürftigen ermöglicht, anstatt alles Soziale vor allem ins Private zu verlagern. Sie muss, in Klammern, und das ist keine Unmöglichkeit, vom öffentlichen Rundfunk bis zum Deutschen Wetterdienst gehören viele Dinge weiterhin der Öffentlichkeit und sind dem Markt entzogen, Klammer zu, den Care-Sektor komplett vergesellschaftlichen, damit die Gesundheit der Menschen nicht mehr dem Dogma der Rentabilität unterliegt und eine Aufwertung und bessere Entlohnung sämtlicher Fürsorge leistender Menschen in Gang setzen. Eine sanfte Gesellschaft honoriert die Arbeit jener, die unbezahlte Fürsorge leisten, anstatt einer Lohnarbeit nachzugehen, auch und vor allem durch eine gute Alterssicherung und so weiter und so fort. Boom.
Das müssen wir erstmal sitzen lassen. Aber in dieser Passage kommen ganz viele Forderungen aus den Büchern vor, die wir davor besprochen haben. Mir fällt da zum Beispiel unser erstes Buch ein, Die unsichtbaren Frauen. Auch da geht es darum, dass unsere Gesellschaft und unsere gesamte Infrastruktur halt männlich gedacht ist. Und Männer sind halt auf diesem Auge leider blind immer noch. Das einmal als großes Problem und auch das Buch, was wir das letzte Mal besprochen haben, Die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch. Also wenn wir das halt in unserem eigenen Land umgesetzt bekommen haben, dann kann das halt auch viel mehr nach außen transportiert werden. Und da ist ja auch, das habe ich auch beim letzten Mal nicht geschafft, den Punkt zu machen. Wir sagen zwar immer, wie es laufen soll, aber wir machen es halt selber nicht. So, wir sagen, wie es in anderen Ländern laufen soll, als sich ihrer Privilegien nicht bewussten weißen Menschen, aber wir können das überhaupt gar nicht selber erfüllen. Und da ist es halt wichtig, dass man darüber nachdenkt und dass man neue Wege geht und dass es halt auch eine Priorität bekommt, die es verdient.
Ja, aber ich fand, es ist etwas, was Menschen, die sich mit Feminismus auseinandersetzen, mit bedenken müssen. Also gerade wenn wir an das Buch von Alexandra Zykunow denken und du erinnerst dich, wie hart ich drauf gepocht habe, oder auch das Mental Load Buch, wie hart ich drauf gepocht habe, dass ich nicht genau weiß, wie ich das jetzt umsetzen soll. Also was ist denn jetzt die Lösung? Wie kommen wir denn da raus? Und es ist keine Selbstoptimierungslösung. Es ist nicht deine Lösung. Es ist kein individualisiertes Problem. Es ist ein gesellschaftliches Problem. Das Fatale ist, wenn wir, und deshalb schreibt sie so plakativ, Potenzfeminismus betreiben, dass wir die Verantwortung auf die einzelnen Frauen abwälzen, und zwar auf privilegierte Frauen, die einfach sagen, ja, dann gründe halt dein eigenes Business, dann bist du dein eigener Herr und dann wirst du Vorständin und bist fast and curious und schreibst Bücher und machst coole Podcasts.
Vorständinnen, die immer noch keine Elternzeit haben. Das ist jetzt, glaube ich, immer noch gerade in der Durchsetzung.
Ja.
Ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist. Ich weiß nur, dass es da ein großes Problem gab.
Und das ist eben kein individuelles Problem. Und ich finde, wir dürfen uns nicht blenden lassen von Frauen in pastellfarbenen Power-Suits in Oversize, die mega fancy und cool aussehen und eine eigene Schmuckkollektion rausbringen, die ich respektiere. Ja, Solidarität ist eine Waffe. Ich finde fantastisch, was sie machen, weil sie auf einem Feld sozusagen kämpfen. Aber wenn sie nur auf diesem Feld kämpfen, dann kämpfen wir nicht auf dem anderen Feld. Also ich glaube, ich habe Angst, wenn wir nur für uns selbst kämpfen und das große Ganze nicht sehen, dann kämpfen wir noch 100 Jahre weiter für den gleichen Scheiß.
Ja, und wenn wir halt nicht zusammenstehen. So kämpft halt jeder für sein kleines Teilchen. Aber das ist halt, jedes Teilchen ist Teil des großen Ganzen. Und deswegen müssen wir zusammenstehen. Ich würde gerne nochmal einen persönlichen Erfahrungsbericht von mir einbringen, um das alles so ein bisschen greifbarer zu machen, von dem wir jetzt gerade erzählen, von der Infrastruktur des der Sorgearbeit, kann man das so nennen. Ich habe leider eine sehr lange Zeit im Krankenhaus verbracht, also um mich um jemanden zu sorgen. Habe ich dort festgestellt, da waren nur Mütter mit ihren Kindern. Also schwerkranke Kinder wurden nur von ihren Müttern gepflegt und betreut. Das heißt, da bist du dann schon mal aus dem System rausgenommen und dir entgehen natürlich Rentenansprüche und alles andere auch. Aber es ist klar, okay, das macht die Mutti und vielleicht kommt der Papa mal am Wochenende und übernimmt eine Schicht. Aber ansonsten, also das war halt quasi sehr hochgekochte, sehr unaufgeteilte Sorgearbeit. Und zudem, wenn man sehr viel Zeit in Krankenhäusern verbringt, sieht man auch ältere Paare. Und da sieht man, meistens haben die Männer gesundheitliche Probleme und die Frauen begleiten und kümmern sich um den Rest. Und das hat mich, also mich hat in dieser Zeit sowieso sehr vieles sehr wütend gemacht, aber auch das hat mich sehr wütend gemacht, weil ich dachte, wie kann denn das sein, dieser Mann, Bias, ich steck nicht drin in der persönlichen Geschichte. Dieser Mann hat sich sein gesamtes Leben um niemanden gekümmert. Der hat sich weder um die Kinder gekümmert, noch hat er sich um die Verwandten gekümmert, noch hat er wahrscheinlich sich um seine Freundschaften gekümmert. Und jetzt ist er an einem Punkt seines Lebens, wo er krank ist, und dann bekommt er schon wieder Hilfe. Weil seine Frau sich um alles andere kümmert. Und das ist halt auch ein statistisches Problem, weil die Frauen halt einfach länger da sind. So, und dann ist endlich der Mann unter der Erde und dann können sie sich mal um sich selbst kümmern. Ab 70 oder 80, keine Ahnung. Aber es ist so krass unfair.
Ich fand aber sogar das auf einem anderen Level. Ich habe das ja aus der Ferne mit betrachtet, begleitet, die Zeit. Ich fand unglaublich, dass es dafür keine Lösungen gibt, keine Wege, keine Blueprints, wenn das so ist, dann passiert das und das und das. Dass wenn die Krankentage des Kindes aufgebraucht sind, dass sich die Eltern krank schreiben lassen müssen.
Ja, genau. Also schwerkranke Kinder sind anscheinend so ein außerordentlich winziges Problem, dass es noch niemandem passiert ist und dass es deswegen auch keine Wege dafür gibt, auch in den Krankenkassen. So.
Aber auch, das sind ja nicht nur schwerkranke Kinder. Wir sehen das ja auch bei pflegenden Angehörigen, dass Gott sei Dank die Menschen lauter werden, die diese Aufgaben übernehmen für Angehörige. Aber dass auch da erst jetzt langsam Systeme gefunden werden, um damit zu agieren. Also, dass man Arbeitszeit reduzieren darf, dass man bestimmte Ausgleichszahlungen bekommt. Ich erinnere mich an eine Schwiegermutter von mir, also ich habe ja mehrere, an eine Schwiegermutter, die hat den Opa gepflegt und ihr Lohn, in Anführungszeichen, das ist dann das Pflegegeld.
Mhm. Ja, ja, oh Gott.
Zum Kotzen.
Das ist nix, ist das. Nix. Das richtet sich ja auch an der Pflegestufe aus. Und also die Pflegestufe überhaupt zu bekommen, das ist schon mal irgendwie so eine Lotterie. Und im Endeffekt bist du ja trotzdem einfach 24 Stunden verfügbar. Also da müsstest du eigentlich das Durchschnittsgehalt eines Arbeitnehmers, einer Arbeitnehmerin in Deutschland bekommen, ganz ehrlich. Und nicht diese paar hundert Euro.
Aber da wären wir, weißt du, da kannst du wieder sagen, stimmt, die leistet ja einen Pflegeberuf, sozusagen. Ja, also die stellen keine Pflegerin an, sondern die Schwiegertochter pflegt den Opa. Ja, die leistet ja einen Pflegeberuf, dann sonst müsste ja eine Pflegekraft kommen. So, da kann man ja noch den Knick kriegen zu, das ist Arbeit. Aber ich erziehe zu Hause die zukünftigen kapitalistischen MarktteilnehmerInnen, das ist auch Arbeit. Und da kommt sie auch an einer anderen Stelle drauf. Moment, jetzt muss ich ein bisschen blättern. Und zwar hat sie darüber auch geschrieben, ich finde das gleich. Hier ist es, bei sanft ganz vorne ist es noch. Was sanft ist, ist nicht grell, ist nicht auffällig, wird fast nie bemerkt, angesprochen oder gar ins Denken einbezogen und diskursifiziert, Entschuldigung. Die Beschäftigung mit sanfter Sorgearbeit fordert aus diesem Grund unser alltagssprachliches Verständnis von Arbeit heraus. Im Begriff der Arbeitslosigkeit beispielsweise, der auf die meisten sehr alltäglich wirkt, steckt implizit eine ungeheuerliche Abwertung von Fürsorge. Arbeitslosigkeit suggeriert, dass das Leben eines Menschen allein daraus besteht, Geld zu verdienen. Und dass eine dem Wortgebrauch zufolge arbeitslose Person demnach keinerlei Arbeit verrichtet.
Ja, und das ist leider auch das Mindset der ganzen Hartz-IV-Maßnahmen.
Ja.
Und ich finde es zum Kotzen.
Dann wären wir wieder bei Kindergrundsicherung oder noch viel krasser, bedingungsloses Grundeinkommen. Bedingungsloses Grundeinkommen. Ich möchte wieder das Buch von, ich habe es aber hier im Regal stehen, bleib dran.
Ja, ich kann noch was kurz zum bedingungslosen Grundeinkommen sagen.
Rutger Bregmann, Utopien für Realisten, bitte lesen.
Ja, super. Bedingungsloses Grundeinkommen, fantastische Idee, bitte lasst keine neoliberale Person ran, weil das würde nur bedeuten, man einigt sich auf so einen niedrigen Betrag und streicht ansonsten quasi alle Hilfen, die unser Sozialsystem bietet, und dann sind im Endeffekt alle schlechter dargestellt. Aber kurzer Einwand.
Ein richtiges Grundeinkommen, Barbara.
Ja, eins, von dem man leben kann und von dem man gesellschaftlich teilhaben kann. Bitte, gesellschaftliche Teilhabe ist ein Menschenrecht. Und das wird sehr, sehr vielen Menschen in unserem Land verwehrt.
Ja, auch Menschen mit Hartz IV.
Ja.
Und jetzt stell dir mal vor, alle hätten ein Grundgehalt. Das würde nicht nur ein bedingungsloses Grundeinkommen. Bedingungslos. Rutger Bregmann schreibt ganz viel auch über Armut. Da wären wir bei den nicht privilegierten Frauen auch, den sanften Frauen. Armut blockiert total. Es war für mich wahnsinnig interessant, weil ich aus einer privilegierten Warte heraus mich damit noch, also in jungen Jahren hatte ich auch kein Geld, aber und es war nicht schön, aber dass du praktisch perspektivlos erstmal arm bist, blockiert dich total. Das ist nicht was, wo du, und da wären wir wieder beim Potenzfeminismus, einfach sagen kannst, ja, musst du halt mehr arbeiten. Aber jemand, der zum Beispiel kein Hochschulstudium hat und sagen kann, dann gehe ich halt in Teilzeit in einen Marketingjob oder mach was Freelance oder der kann nicht einfach sagen, dann mache ich so ein bisschen Freelance-Putzarbeit und dann reicht es schon für einmal im Jahr Sardinien. Nein, das ist privilegierte Kackscheiße. Sorry.
Aber wir sind total on fire, wir hier ein Schimpfwort nach dem anderen rausgehauen.
Nicht süß, nicht süß. Muss ich da den Explicit-Button schon drücken?
Ich glaube schon.
Wir sind jetzt soweit. Aber wollen wir noch ein bisschen weiter durchs Buch stromern? Vielleicht zu der süßen Frau? Sexy?
Süß. Sexy.
Sorry, Barbara, wie sollen wir jetzt darüber kommen? Bau mir eine Brücke.
Ja, einmal tief durchatmen.
Okay. Also ich fand super interessant. Mit einem kleinen voyeuristischen Blick ein bisschen immer in ihren Freundeskreis zu gucken, weil man nochmal, also mein Freundeskreis, die Frauen sind älter.
Die haben keinen Sex mehr. Wir haben Kinder. Entschuldigung. Irgendwer hat bestimmt Sex, sonst gäbe es ja, also, naja.
Sonst gäbe es die zweiten Geschwister nicht. Ratet mal, warum so wenig Leute 3 Kinder haben. Nein, Scherz. Drum lassen sich die Leute scheiden. Easy. Ich finde es spannend, drum lese ich jetzt wieder die Freundinnen vor, die sie immer so ein bisschen zu Felde führt. Vielleicht ist es auch einfach 5-mal einfach, was ihr passiert ist, kann auch sein.
Ich liebe Freundinnen.
Freundin 1 sagt, ihre größte Angst sei es zu enttäuschen. Bei einem One-Night-Stand wollte man ja schließlich nicht als prüde gelten. Und schiebt sie hinterher, das gelte doch wohl vor allem für Frauen wie mich, die schlaue Bücher lesen. Freundin 2 sagt, sie habe locker 15 Jahre gebraucht, bis sie wusste, welchen Sex sie sich eigentlich wünscht und sich nur darum gesorgt, zu gefallen. Freundin 3 erzählt von einem Ex-Freund, der, wenn sie sich auszog, oft die Melodie von Der Mond ist aufgegangen summte als Kommentar zu ihrer Figur, die allmählich aus den mädchenhaften Konturen herauswuchs. Freundin 4 erzählt, dass sie kürzlich einen Monat lang nicht an Sex habe denken können, nachdem sie mit einem Mann über ihre Grenzen gegangen sei. Dabei sei er sogar sehr darauf bedacht gewesen, dass alles konsensuell ablief. Freundin 5 erzählt von dem Mann, der am Abend des ersten Dates, sie waren gerade auf dem Weg nach Hause, die Frage stellte, und was kann ich heute Abend eigentlich noch so erwarten? Freundin 6 sagt, dass sie seit Jahren unter starker Endometriose leidet, jener chronisch schmerzhaften Erkrankung der Gebärmutter, und dass sie darum bei Penetrationssex oft irrsinnige Schmerzen verspürt. Manchmal unterbricht sie dann, aber meistens nicht. Man will ja nicht die komplizierte Frau sein, sagt sie. Freundin 7 berichtet von einem Mann, dem sie sagte, dass sie zwar nicht mit ihm schlafen wolle, er könne aber noch mit zu ihr kommen, und der dann dermaßen drängte, dass sie sich schließlich doch zum Sex überreden ließ. Danach, sagt sie, habe es sich wie eine Vergewaltigung angefühlt.
Es war eine. Ich muss jetzt mal kurz, das bricht so aus mir raus. Ich habe mich versucht zurückzuhalten, weil du gerade Dinge vorliest, aber das war eine. Können wir ihn verklagen?
Ja, es geht auch um dieses, es war jetzt irgendwie komplizierter zu sagen, dass ich das nicht will, als das zu machen. Ist ein bisschen wie bei Freundin 4, über die sie schreibt.
Das war doch nur schlechter Sex. Nein, es war eine Vergewaltigung.
Sie schreibt auch stark darüber, dass die Befreiung der Frau vor allem mit dem lustigen Satz, wer zweimal mit der gleichen pennt, gehört schon zum Establishment einherkam. Und da ist wieder die Frage, wer wurde da befreit? Die Frau oder irgendwelche Typen?
Darf ich was zu sagen?
Prüderie ist gerade extrem schwierig. Wer nicht kinky ist, ist praktisch frigide. Es ist das komplette Kapitel ist wahnsinnig augenöffnend. Sie schreibt wahnsinnig schlaue Dinge. Und es ist klar, dass wir besonders beim Sex sowas von nicht gleichberechtigt sind.
Darf ich da eine Überschrift drüber machen?
Ja, gerne.
Der Male Gaze, da sind wir wieder. Der männliche Blick. Es geht ja nur darum, männliche Bedürfnisse zu befriedigen. Und was einem selbst Spaß macht, fällt irgendwie völlig hinten unter oder wird halt unter und drunter einsortiert. Hinten dran, was auch immer. Und da haben wir ja auch schon bei Florence Given drüber gesprochen. Schau halt, also da sind wir, ich glaube, wir sind nicht ganz dahin gekommen. Wir sind ein bisschen abgeschweift. Aber finde erstmal raus, was dir Spaß macht. Und dann setze dich dafür ein, dass das dann auch passiert. Oder ist das dann schon wieder Power-Feminismus?
Ah, sehr gute Überleitung. Das ist Potenzfeminismus, Barbara. Da bist du auf den Leim gegangen.
Darum, dass man mal ein bisschen Spaß hat am Sex. Und ja. vor allen Dingen, und jetzt ein Ausrufezeichen, dass es dem Gegenüber auch ein Anliegen ist, dass alle Beteiligten Spaß am Sex haben.
Ja, das berühmte Nein heißt Nein, sondern Ja heißt Ja, schon klar.
When it's not a fuck yes, it's a no.
Yes, aber um die Spice Girls zu zitieren, die sie auch zitiert, I tell you what I want, what I really, really want, so tell me what you really want. Das ist Potenzfeminismus und da schreibt sie, potenzfeministische Diskurse erkennen an, dass es so etwas wie Geschlechterungerechtigkeit gibt, aber sie verorten sowohl das Problem als auch die Lösung in der weiblichen Psyche. Nicht etwa Strukturen bremsen demnach Frauen auf ihrem Weg zum Glück, sondern ihr Mangel an Selbstbewusstsein und Erkenntnis. Wenn du nicht weißt, worauf du stehst, liegt das nicht etwa daran, dass du im Biologieunterricht deine Klitoris als zu vernachlässigenden Schwellkörper kennengelernt hast. Wenn du ein schamhaftes Verhältnis zu deinem Körper hast, liegt das nicht etwa daran, dass Menstruationsblut in der Tamponwerbung immer noch klinisch blau ist. Und wenn du...
Es ist jetzt rot. Ich habe eine Werbung gesehen. Gut. Es ist jetzt rot.
Wieder Fernsehen.
Lineares Fernsehen. Crazy.
Wenn du dich bei der Gehaltsverhandlung fix abmoderieren lässt, hat das nichts damit zu tun, dass du mit dem latenten Gefühl aufgewachsen bist, dass weiblich konnotierte Arbeit weniger wert ist. Nein, das alles liegt allein an dir. Also informier dich auf der pastellfarbenen Sextoys-Website, kauf dir süße Menstruationstassen, organisier deine Altersvorsorge mit Hilfe von coolen ETF-Podcasts, sag, was du willst und beginne, dich zu lieben. So leicht lassen sich Jahrhunderte patriarchaler Herrschaft beiseite schieben. Yeah. You go, girl.
Ja, Christina. Okay. Trotzdem, finde ich es ganz gut zu wissen, worauf man steht. Und kurz noch hinten dran gehängt, ich bin wirklich der Meinung, dass es ganz wichtig ist, dass Männer dann ein Bewusstsein für lernen, weil aktuell haben sie es nicht, dass die weibliche Sexualität eine andere ist und andere Dinge braucht. Vorspiel. Ich sag's jetzt einfach mal.
Wird es wieder eine Sexfolge, Barbara? Ich spreche hier über ein philosophisches Essay von Ann-Christine Tlusti und nicht, nein.
Wir haben hier schon über Vergewaltigung gesprochen. Okay. Und über, in Anführungsstrichen, schlechten Sex. Und da kann man ja wohl mal Butter bei die Fische.
Ja, aber grundsätzlich, the pressure is on. Ja, also es gibt so viele Dinge und es ist nicht mehr nur, hab eine gute Zeit und schaut, was euch gefällt, sondern High Performance, da ist vielleicht dann doch wieder ganz schön, über 40 zu sein und zu sagen, du, ach, wenn es okay ist, war es auch ganz schön.
Ja, nee, ist es eigentlich nicht, weil die 90er und die 2000er waren nicht zu kotzen.
Ja.
Ja, für Frauen waren die echt zum Kotzen.
Ich weiß aber nicht, ob es jetzt so viel schöner ist.
Naja, aber jetzt ist da zumindest, da wächst so ein Diskurs heran. Ist noch nicht fertig, man ist sich bewusst, da ist was, liegt was im Argen. Das ist schon mal sehr, sehr viel mehr als das, wo wir durchgekommen sind. Hm. Aber darüber sprechen wir ja auch schon seit 8, heute die 9. Folge. Es liegt nicht bei dir privat, es ist das System. So,
ja.
Und auch das System ist nicht kaputt. Das System funktioniert ganz hervorragend, so wie das System funktionieren soll. Leider nicht zu deinen Gunsten. Liebe Hörerin.
Ja. Und im letzten Kapitel arbeitet sie sich eben an der zarten Frau ab. Auch das wirklich absolut lesenswert. Und gleichzeitig spricht sie natürlich auch über das Zerrbild der starken Frau. Also diese beiden Extreme.
Sprechen wir über Fitfluencerinnen?
Nein, wir sprechen hier über selbstbestimmt, tough.
Das geht doch alles. Ich habe in zwei Wochen habe ich den ganzen Babyspeck losgeworden und jetzt habe ich plötzlich wieder ein Sixpack. Das war Ironie.
Ich war gerade kurz schockiert. So. When did that happen and why didn't you tell me about your tricks?
Nein, der Babyspeck kam erst nach der Geburt. Überraschend. Dinge, die einem niemand erzählt.
Ja, das ist richtig.
Ich nenne es, ich esse meine Gefühle.
In der zarten Frau geht es auch viel um dieses, ist Lippenstift tragen feministisch oder nicht? Sind High Heels Power Tools, die dich stark machen oder quetschst du halt deine Füße in verdammt unbequeme Schuhe einfach, ja? Mhm. Will ich so aussehen oder will ich, dass ich für andere so aussehe? Es ist sehr schwierig zu erklären, dieses Kapitel in einem Satz, aber wie gesagt, diese Femme fragile, darum geht's bei der zarten Frau. Und es ist natürlich schwierig, da irgendwie rauszukommen.
Aber es ist auch, es ist wichtig, sich dessen bewusst zu sein, was hier unter allem drunter liegt. Aber um jetzt nochmal ein aktuelles Beispiel aus meinem Leben
hat es was mit der zarten Frau zu tun, weil sonst ja, muss ich da noch
Fall.
Was dazu sagen.
Nein, zarte Frau, ich bin immer noch voll bei der zarten Frau. Ja. Ich weiß auch nicht, ich hatte irgendwie so eine feministische Woche. In der aktuellen DM-Magazinausgabe.
Oh, jetzt, du hast ja eine Zeitschrift mitgenommen.
Ja, genau, habe ich mitgenommen. War nämlich auf der Titelseite, dahin bin ich schon mal gekommen, war nämlich der Aufmacher Abnehmen oder Annehmen. So, also letztendlich ging es dann doch um Diäten, aber dass man ein bisschen nettere Diäten macht. Aber trotzdem fand ich das jetzt so als Schlagworte, als Headline, fand ich das echt ganz gut. Und ich habe dann mit vielen Frauen darüber gesprochen, in meinem Alter, okay. Und da kam dann raus, das ist jetzt auch Bubble und nicht repräsentativ, aber es wurde festgestellt, dass in den letzten zwei Jahren, weniger Druck ausgeübt wird. Mittlerweile ist es so, also früher war dann immer, wenn Mama rausgegangen ist zum Essen, war dann, ach nee, nur ein Salat, ist schon so spät, ist schon 18 Uhr. Und jetzt ist so, ach, ist auch egal. Also so dieser Druck, immer auf Diät zu sein und immer noch ein bisschen abzunehmen, lässt nach.
Ich habe ja auch eher so dieses, meine Hose soll besser passen, mir ist eigentlich egal, was die Waage sagt. Aber ich glaube, ich bin da auch egal. Komisch. Aber ich... Ich finde auch interessant.
Annehmen, ich bin voll auf der Annehmen-Seite.
Ich habe da auch drüber nachgedacht in der Vorbereitung für den Podcast. Und ich habe an das Buch von Margarete Stokowski gedacht, Untenrum frei. Wo es dieses gute Kapitel gibt, das ich jetzt nochmal nachlesen möchte. Nach unserem Podcast, weil vorher hatte ich keine Zeit. Aber da schreibt sie auch über diese Ambivalenz der coolen, befreiten, sexuellen, starken Frau. Und da haben wir auch schon so oft drüber gesprochen. Also ist es dann wirklich wieder, und ist es dann ironisch? Also bin ich dann die SM-Madonna, weil das ist ironisch oder ist es stark? Oder das ist so komplex, Barbara.
Für ja, aber es ist komplex. Ja, natürlich.
Wir haben das auch alle noch mal komplizierter gemacht. Grundsätzlich schreibt...
Wieso haben wir denn das komplizierter gemacht?
Ich finde, weil wir, und da wären wir wieder beim Motto unseres Podcasts, Solidarität ist eine Waffe, weil wir so individualistische Lösungen suchen für unser gesellschaftliches Problem. Ist das das Patriarchat, das uns sagt, wir können das selbst lösen?
Nein, das uns vereinzelt. Ja. Darf ich kurz, ich habe so viel, es war wirklich eine feministische Woche. Also bei mir war es eine feministische Woche. Gespräch auf dem Spielplatz hat eine der Mütter gestanden, ich arbeite eigentlich echt nicht so gern mit Frauen zusammen, diese ganzen hintenrum Gelästere und so. Und dann habe ich ein bisschen nachgefragt, wie sie denn darauf kommt. Und dann ist ihr schließlich auch aufgefallen, das war der Chef, der schon auch gezielt uns gegeneinander aufhetzt, damit er weiterhin seine Sachen durchdrücken kann. Und dann habe ich gedacht, ha, 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 Patriarchat in a nutshell.
Ja, bitte sprecht nicht miteinander.
Mhm, genau.
Wo wir wieder beim Bechtel. Mein Mann hat gesagt, er hat so einen Zusammenschnitt gefunden von der Herr der Ringe-Trilogie, wo die Bechtel-Szenen, also ne, wo sprechen zwei Hauptfiguren miteinander, die weiblich sind. Mhm. Es war wohl ein sehr kurzes Video. Ich verlinke das in den Shownotes. Um den Bogen zu schließen.
Aber kurz nochmal, wir müssen, also ich finde, da geht total viel. Also wir sind ja alle sehr aktivistisch unterwegs. Es bilden sich neue Gruppierungen und ich sehe da eine gute Tendenz, um jetzt mal Dinge durchzusetzen. Es ist ja viel besser geworden alles.
Ja, aber ich finde, wir versuchen uns zu ermächtigen, aber wir versuchen uns nicht gesellschaftlich zu ermächtigen, sondern als Einzelpersonen. Ich habe tatsächlich nicht viel gewonnen, wenn mein Mann jetzt verantwortlich ist für die Wäsche.
Nein, aber die Schritte, die man... Ja, gut.
Mhm. Moment. Mhm. Aber, und da wären wir wieder bei der zarten Frau, sie schreibt nämlich, was interessant wäre, wäre eben zu überlegen, was passiert, wenn auch Männer zart sein dürfen. Mhm. Also gegen die männliche, toxische Männlichkeit.
Ja, über die wir in der nächsten Folge sprechen.
Richtig. Also was passiert, wenn Männer auch zart sein dürfen? Und dann sagt sie, die Utopie ist eigentlich, das finde ich ganz geil, sie sagt schon selber auch immer dazu, was für sie die Utopie ist. Ja, das finde ich toll, weil da wären wir wieder bei den anderen Büchern, wo mir das immer gefehlt hat. Was ist deine Utopie dahinter? Was wäre das Ideal? Und das hat mir in diesem Buch sehr, sehr gut gefallen, dass sie eben immer ihre Utopie am Ende dazu nennt. Und sie sagt, ihre Utopie ist also eigentlich, Achtung, der letzte Satz ist genial, meine Vision einer feministischen Zukunft lautet entsprechend deutsche Vita für alle. Da geht es darum, dass sie das ein bisschen größer denkt. Die Idee ist eben, dass wir zart sein dürfen, weil wir es nicht mehr aus einem Zwang heraus tun, ein bestimmtes Bild zu erfüllen, dass wir sanft sein dürfen, und zwar nicht nur Männer und Frauen, sondern also Frauen und Männer, dass wir süß sind in our own way, dass all dieses funktioniert ohne die Zwänge, die uns umgeben, sondern dass wir frei davon sind. Und ich glaube einfach, Freiheit kann nur, das ist jetzt meine persönliche Meinung, Freiheit bedeutet, dass wir uns aus dem kapitalistischen System, das ist ein Grundgedanke, den ich noch nicht ganz ausgedacht habe, aber ich glaube, dass wir mit dem Kapitalismus nicht aus dem Patriarchat richtig rauskommen. Ich drehe mich im Kreis, ich denke und lese und lese. Ich bin noch nicht am Ende meiner Reise.
Natürlich kommen wir nicht aus dem Kapitalismus im Patriarchat, weil das Patriarchat hat den Kapitalismus ja erst aufgesetzt. Das war quasi eine Erfindung des Patriarchats. Man brauchte das Patriarchat, um dann nahtlos in den Kapitalismus überzugehen. Und wo stehen wir damit?
Wir müssen frei werden. Wir müssen von eben diesem Gedanken von Arbeit wegkommen. Es ist so kompliziert, Barbara. Ich muss mehr lesen und ich brauche mehr Kaffee.
Es ist kompliziert. Ich glaube, damit können wir auch wirklich gut die Folge beenden.
Beziehungsstatus.
Beziehungsstatus,
es ist kompliziert. Ja.
Es muss nicht alles aufgelöst werden. Es gibt für nicht alles eine perfekte Lösung. Man kann auch einfach mal Sachen so stehen lassen. Es ist wichtig, sich über Sachen Gedanken zu machen, aber die müssen halt auch nicht fertig werden. Also, es ist kompliziert.
Damit möchte ich schließen. Ja, ich möchte schließen mit einem Zitat. Und zwar, im Zuge der Veröffentlichung des Buches wurden 5 Fragen an die Autorin gestellt. Und die letzte Frage war, was kann ein politisches Essay verändern? In diesem Fall also dieses Buch, Süß, von Ann-Christine Klusti, eine feministische Kritik, erschienen im Hansa Verlag, das ich wirklich allen HörerInnen ans Herz lege und ans Ohr und an die Augen. Und die Autorin sagt, und es ist ein fantastisches Schlusswort, ein Essay allein nichts, viele Essays zusammen alles.
Solidarität ist eine Waffe.
Bis zum nächsten Mal, Barbara.
Tschüss.